Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt, die derzeit schwer erschüttert wird. Heute ist der 16. März 2022. Andreas ist vorbereitet. Er hat eigentlich nichts anderes als den Blick auf den See gerichtet, um euch zu sagen, was er sieht.
Ja. Silber ist er. Komplett silber, so wie der Name, den wir diesem See gegeben haben, auch den Namen alle Ehre macht. Also, wir haben einen silbernen See. Es wird heute ein leicht bewölkter Tag, aber es ist eigentlich mehr eine relativ dünne Decke, die noch drüber liegt. Und wir erwarten heute auch noch ein bisschen Sonnenschein. Wir sind noch im leichten Minusbereich der Temperaturen, hat aber nichts zu sagen. Ich bin ja immer noch guter Dinge, dass der Frühling jetzt bald kommt.
Ja, und ich auch, wenngleich mir klar ist, dass der Winter hier noch nicht ganz vorbei sein dürfte. Es dauert hier immer ein bisschen länger. Ihr Lieben, heute beginnen auch für Deutschland historische Zeiten. Wenn sie nicht schon historisch genug sind, kommt heute oben noch einer drauf, denn der Bundestag debattiert über erneute Änderungen zum Infektionsschutzgesetz. Also hier wird für Änderungen erstmal debattiert, denn am 19. März laufen die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes aus. Jetzt hat die Ampelkoalition Änderungen vorgelegt und wie gesagt, heute ist die Debatte um den Gesetzentwurf und dieser wurde aufgrund dieser am 19. März, also diese Woche noch auslaufenden Regel, eingebracht. Und danach sollen die einzelnen Bundesländer ab dem 20. März nur noch befugt sein, sogenannte niedrigschwellige Auflagen anzuordnen. Was heißt das denn, Andreas, dass sie gar nicht mehr in ihrer Entscheidungsfreiheit sind, beziehungsweise dass das ein weiterer Schritt ist, den Angela Merkel schon begonnen hatte, als sie mehr oder weniger die Länderparlamente aushebelte?
Naja, es gibt ja in der sogenannten Demokratie, die wir ja angeblich haben sollen in der westlichen Welt, das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Subsidiarität bedeutet, dass jeder Mensch die maximale Freiheit hat, über sich selbst zu entscheiden. Deshalb steht übrigens in Artikel 1 bereits schon, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dazu gehört auch die körperliche Unversehrtheit. Das ist also nicht irgendein Paragraph hinten drin, sondern das ist der Grundparagraph an sich, weil jeder für sich selbst entscheiden können muss, und zwar in allen Bereichen. Es gibt nur bestimmte Ausnahmen, wo man sagt, dass, wo der Mensch nicht allein für sich entscheiden kann, eine übergeordnete Institution Rahmenbedingungen schafft. Das wäre dann eine Gemeinde. Aus den Gemeinden wird dann der Landkreis, daraus dann das Bundesland, daraus dann zum Beispiel die Bundesrepublik. Und das erst kommt ganz zum Schluss. Das bedeutet, das nennt man Föderalismus, dass die kleinen Einheiten mehr dürfen. Und jetzt nimmt man quasi den Bundesländern die Kompetenz, über sich selbst zu entscheiden, ab und zentralisiert die gesamte Macht. Das ist also die Abkehr von der Demokratie, weil Demokratie kommt von Demos und Kraten und Demos heißt das Dorf, Kraten den Wagen ziehen, also ein sich selbst verwaltendes Dorf. Das heißt, die kleinste Einheit muss die meiste Macht über sich haben und deshalb spricht man vom Föderalismus. Und der Föderalismus klingt ähnlich wie Feudalismus und das ist aber genau das Gegenteil. Und genau das sehen wir hier, also quasi eine diktatorische Installation in die Struktur unserer Gesellschaftsarchitektur. Und das ist eigentlich ein Ding, wo jeder Richter auf die Barrikaden gehen müsste und jeder sagen würde, stopp, wir verstoßen hier gegen alles, was in irgendeiner Form mit dem Völkerrecht im Rahmen von demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik in Verbindung gebracht werden darf.
Ja, danke für diese Einordnung, Andreas. Föderalismus ist ein Schimpfwort geworden in der westlichen Welt, seit es die EU gibt, seit es die ganz vorsätzlichen Beschlüsse gibt, die Nationalstaaten abzuschaffen. Polen hat ja immer wieder dagegen revoltiert. Viele osteuropäische Länder, die zur EU gehören, gehen damit nicht konform. Und doch, es wird vor allem in Deutschland und in Österreich um und durchgesetzt. Was heißt das jetzt im Einzelnen? Die Maskenpflicht im Luft- und Personenverkehr soll zunächst bestehen bleiben. Wobei eine Aussetzung dann durch die Bundesregierung möglich ist. Das heißt also, die einzelnen sogenannten Landesväter oder Mütter dürfen nicht mehr sagen, in unserem Bundesland dürft ihr die Masken ablegen, sondern nur König Olaf darf das sagen.
Ja, und Lauterbach. Also Lauterbach ist ja nun auch der ganz große König, der sich ja wirklich nicht zu schade ist, aneinanderreihende Widersprüche aus sich heraus abzusondern. Das ist unfassbar. Und dort finden wir jetzt mittlerweile die Machtstruktur wieder. Dort wird entschieden. Also eigentlich ist es kaum noch in Worte zu beschreiben, was hier gerade läuft.
Kleiner König Kallewirsch.
Ja, so sieht er auch aus mit seinen aufgerissenen Augen, wo man nicht weiß, wo kriegt man eigentlich das Zeug, was er nimmt.
Andreas, wie despektierlich du dich über gewählte Bundesminister äußerst.
Ja, es gibt ja viele Leute, die Medikamente zum Beispiel nehmen. Also insofern habe ich so das Gefühl, bei so einem harten Job, den er machen muss, vor allem muss man das ja auch durchstehen, wenn man mehr oder weniger von so wahnsinnig vielen Menschen auch nicht ernst genommen wird.
Der, von dem du behauptest, dass er von vielen Menschen nicht ernst genommen wird, der hat vor wenigen Minuten eine Twitter-Meldung vom oder durch das Bundesministerium für Gesundheit gepostet. Und da steht drin, das Kabinett hat beschlossen, mit 5 Unternehmen Verträge zur Bereitstellung von Covid-19-Impfstoffen bis zum Jahr 2029 abzuschließen. Karl Lauterbach hat sich wörtlich dazu geäußert und sagt, so stellen wir sicher, dass künftig schnell die Bevölkerung mit Impfstoff versorgt werden kann. Demnach ist klar, wie die heutigen und morgigen Beratungen und Debatten im Bundestag ausgehen werden.
Ja, und man sieht daraus natürlich wieder, wie die Lobbyistenstrukturen oberhalb der Politik ihr Wesen treiben. Ich sage nicht Unwesen, sondern Wesen. Ich will ja nicht despektierlich sein. Und das passt natürlich insgesamt ins ganz große Bild, nämlich der Transformation, nämlich dieses Great Reset, so wie sie sich das World Economic Forum halt vorstellt. Und das bedeutet, dass jetzt die gigantische Umsätze in Richtung Pharmaindustrie. Parallel übrigens wird jetzt auch die Rüstungsindustrie noch mal richtig stimuliert. Also alle die, die für unsere Sicherheit und für unsere Gesundheit sorgen, die werden jetzt ganz besonders hofiert. Auf wessen Kosten? Auf Kosten des Steuerzahlers natürlich. Also es wird in die Geschichte eingehen und man wird sich irgendwann fragen, in nicht einmal 100 Jahren, wie konnten die Menschen so einen Unsinn mit sich machen lassen, genauso wie wir heute fragen über Zeiten, die fast 100 Jahre zurückliegen auch, wie konnte das passieren?
Es sind historische Zeiten. Also ich glaube, es gibt jetzt langsam auch niemanden mehr, der daran noch zweifeln mag, denn wir hören, wir sehen eine Menge Widerstand gegen diese sogenannte Impfung, gegen die genmanipulierende Spritze. Wir haben gehört, sogar der Chef von Pfizer, Albert Bourla, distanziert sich inzwischen von diesem Zeugs. Dessen ungeachtet ordert Herr Lauterbach für hohe, hohe Millionen und Abermillionen, wahrscheinlich natürlich Milliardensummen, diese Impfstoffe bis 2029. Das heißt, man will dem Volk nicht die Möglichkeit geben, eine Herdenimmunität zu entwickeln, sondern man träumt davon, die Spritze loszuwerden, mit welchem Ziel auch immer. Und wir berichten an vielen Stellen regelmäßig über die Schäden, die durch die Spritze ausgelöst wurden, wo Menschen, die guten Glaubens in die Spritze reingerannt sind, sich äußern, warnen und sagen, passt auf, es ist nicht ganz ungefährlich oder sogar es ist sehr gefährlich. Also und Berlin kauft bis 2029 Impfstoffe. Ich kann es überhaupt nicht mehr begreifen. Ja, ich will noch kurz auf dieses neue Gesetz kommen, über das debattiert wird. Dreh- und Angelpunkt ist die Hotspot-Regel, berichtet die Epoch Times, die bei einer lokal begrenzten bedrohlichen Infektionslage greifen soll. Genaue Zahlen werden in dem Entwurf nicht genannt, sondern es ist pauschal von einer Corona-Variante die Rede, die eine wörtlich signifikant höhere Pathogenität aufweist oder wegen besonders vielen Neuinfektionen oder einem besonders starken Anstieg der Neuinfektionen eine Überbelastung der Krankenhauskapazitäten droht. Und in diesen Fällen können dann wieder Maskenpflicht, Abstandsgebot, Hygienekonzepte zum Tragen kommen. Voraussetzung dafür ist, dass der jeweilige Landtag eine konkrete Gefahr aufgrund einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage festgestellt hat. Und diese Maßnahmen sind jetzt, ich sag mal einfach zunächst, bis zum 23. September diesen Jahres befristet und dann müssten die Maßnahmen für die Herbst-Wintersaison bewertet werden. Und da sehen wir alle vor unserem geistigen Auge natürlich schon wieder Kalle mit besorgtem Blick.
Naja, da wird letztendlich natürlich schon eine planerische Struktur durchgezogen und man muss sich natürlich immer fragen, was das bedeutet. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf das Video, das vorletzte, was aus unserer US-amerikanischen Redaktion entwickelt wurde, wo dann der zweite Mann hinter Klaus Schwab im WEF der Menschheit absprach, dass der einzelne Mensch überhaupt eine Seele hat. Und er sogar ganz deutlich sagte, dass wir die Menschen programmieren werden. Wir werden die Menschen quasi ihrer Eigenverantwortung komplett entziehen. Das sagt er übrigens ganz offen. Und zwar auf einer Bühne vor ganz, ganz vielen Menschen, die dort sitzen, sich das anhören, die nämlich zu diesem World Economic Forum offenbar gehören und die ihm sehr interessiert zuhören, dass er sagt, wie die Menschen umprogrammiert werden. Und wenn man die Menschen umprogrammieren will, dann muss man natürlich auch genetische Daten über sie haben. Und wenn man sich das Ganze dann ansieht, dann wird plötzlich auch klar, in welche Richtung das geht. Aber jetzt kommt gleich für uns wieder das Licht am Horizont. Wer da nicht mitmacht, hat die besten Chancen, sauber da durchzukommen. Um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Keine Untergangsvision, nein. Es ist jetzt eine Trennung vom Spreu zum Weizen. Und diejenigen, die einfach nur aus Bequemlichkeit, aus Unsicherheit, aus Dummheit oder eben halt auch aus anderen Dingen, meistens ist es tatsächlich die Trägheit, dass man dann sagt, ach ja, nee, ich will ja doch wieder mein altes Leben zurückhaben und so weiter, die werden wahrscheinlich dann den höchsten Preis dafür zahlen müssen. Und diejenigen, die sagen, nein, ich bin mir meiner Eigenverantwortung bewusst, ich weiß auch, dass ich in meinem Gottvertrauen erkenne, in welchem jüngsten Gericht, Transformation, Umbruch der Menschheit, wie immer man das nennen will, befinde. Und ich werde jetzt hier genau meinen Kurs richtig festlegen. Der Kapitän zeigt sich immer bei Sturm, was er drauf hat. Bei schönem Wetter kann jeder segeln und mit einer schicken Uniform auf den Putz hauen. Aber das ist eben halt hier etwas anders.
Ja, danke für diese Einordnung, Andreas. Es gibt ja noch weitere Änderungen dieses Gesetzes, die vorgesehen sind. Zum Beispiel auch, dass voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen dem RKI monatlich anonymisierte Daten melden über die Anzahl der geimpften Personen, die dort beschäftigt oder gepflegt werden. Das heißt mit anderen Worten, man ist jetzt doch offenbar dabei, eine Art Impfregister anzulegen. Und hier heißt es noch, für einen vollständigen Impfnachweis sind laut Gesetz ab dem 1. Oktober 3 einzelne Covid-Impfungen mit einem oder verschiedenen von der EU zugelassenen Impfstoff erforderlich, wobei die letzte Impfung mindestens 3 Monate nach der zweiten zu erfolgen hat. Also 3 Monate. Es war mal irgendwie 6 Monate. Ne? Ich kenne mich bei diesen Spritzen nicht aus, weil ich sowas nicht gemacht habe, aber ihr werdet es wissen. Und dann heißt es weiter, bis zum 30. September reicht dann eine zweifache Impfung aus und ab dem 1. Oktober gilt eine zweifache Impfung nur noch in Kombination mit einer durchgemachten Infektion als ausreichend.
Ja, und das spricht natürlich jetzt ganz klar für sich. Hier wird offenbar die Agenda durchgezogen. Und wenn man die Genmaterialien sammelt und dieses Impfregister angelegt wird, das wäre jetzt zum Beispiel vor 5 Jahren noch völlig undenkbar gewesen, wenn man so etwas hätte machen wollen, weil es gegen alle Datenschutzgrundrechte verstößt, ganz eindeutig. Aber es interessiert mittlerweile keinen mehr. Das System ist darauf aufgebaut, die Seelen der Menschen Menschen dermaßen zusammenzuschießen, dass sie glauben, diese Menschen werden es nicht mehr durchstehen. Und sie werden damit auch Recht behalten für einen großen Teil der Menschen, aber eben nicht bei allen. Und wer dazugehört, ist jetzt gefordert, sich zu entscheiden. Macht er mit, macht er nicht mit? Und deshalb ist es auch wichtig, dass die Menschen erfahren, wenn jetzt die Maßnahmen zurückgefahren werden, dass sie nicht sofort wieder in die Trägheit reingehen und sagen, ach, da brauche ich nicht mehr auf die Straße gehen, jetzt wird es ja zurückgefahren. Also das jetzt intensive Mitdenken und geistesgegenwärtige Handeln ist das A und O in diesen Zeiten.
Und das logische Denken, immer wieder in die Empfindungen hineinhören, fließt das für mich, fühlt sich das richtig an, das kann man trainieren, das hat eigentlich jeder. Man hört nur nie drauf oder nur zu selten und zwar bei allen Entscheidungen, nicht nur, wenn es ums Impfen geht. Spannend ist auch, wie es hier noch weiter heißt, was dieser Gesetzentwurf beinhaltet. Ein Genesennachweis gilt für Personen, wenn die Infektion mindestens 28 Tage zurückliegt und höchstens 29 Tage.
Was ist das denn jetzt? Das habe ich nicht verstanden.
Ich wiederhole es nochmal. Ja. Ein Genesennachweis gilt für Personen, also ja eins von den Gs, wenn die Infektion mindestens 28 Tage zurückliegt und höchstens 29 Tage. Aha. Das ist die Grenze.
Aha. Okay, ja, was soll ich dazu sagen?
Nichts mehr. Mit dem Gesetz heißt es hier auch noch, soll die Bundesregierung ermächtigt werden, durch Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrats nach aktuellem Wissensstand abweichende Anforderungen an Impf-, Genesenen- und Testnachweis zu regeln, wie beispielsweise neue Impfabstandsregeln oder die Dauer, in der ein Genesenennachweis gilt. Mit anderen Worten, Carte blanche für die Willkür.
Ja, das ist genau das. Hier, das ist der richtige Begriff, die Willkür. Das heißt, wir haben hier eine diktatorische Grundstruktur eingezogen in unser gesamtes System, die willkürlich auf Knopfdruck die ganze Menschheit von A nach B umschalten kann. Und das per Gesetz. Und wenn man das jetzt weiter erkennt, dass die genetischen Materialien der Menschen irgendwann alle bekannt sind, dann kann man es sogar konkret machen, dass man gar kein Gesetz mehr anordnen muss, sondern man braucht nur noch auf 3 Enter-Tasten drücken und einen Code eingeben und dann wird dieser Code bei jedem Chip, bei jedem Menschen unter der Haut ankommen und dementsprechend wird er sich dann verhalten. Das ist das Ziel. Also hätte man in den 70er Jahren einen Horrorfilm darüber gedreht und hätte gesagt, hier, das ist jetzt so ein Science-Fiction, hätten wahrscheinlich viele gesagt, völlig überzogen. Aber heute ist es die Realität, die hier angesetzt wird.
Also man kann wirklich nur den Kopf schütteln. Viele haben im Vorfeld an Bundestagsabgeordnete geschrieben. Ich habe von Kollegen intern gehört, die sagen, na ja, die Union wird dagegen stimmen und vielleicht gibt es ja noch eine Hoffnung. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Andreas, und jetzt, heute konnten wir gerade wieder sehen, wie unterschiedlich Medien über ein und dieselbe Sache berichten. Wir haben also bei Welt Online die Schlagzeile heute gelesen, Drosten erzielt Teilerfolg im Streit um Interviewaussagen. Und da heißt es dann im Rechtsstreit mit dem Physiker Roland Wiesendanger hat Christian Drosten einen Teilerfolg erzielt. Er war gegen einzelne Aussagen Wiesendangers in einem Interview mit dem Magazin Cicero juristisch vorgegangen. Wir hatten hier auch darüber berichtet. Und das Landgericht Hamburg habe nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung nun die Verbreitung einiger Aussagen untersagt. Andere Aussagen halten die Richter hingegen für gedeckt. Und dann wird das entschieden, beschrieben, vor allem hier die üblichen Verdächtigen wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung, weil dies berichten wird es jetzt auch genau in diesem Tenor, in diesem Wortklang aufgenommen und über sämtliche Agenturen verbreitet. Ich möchte euch jetzt mal die Schlagzeile vorlesen, die der kritische und unabhängige Journalist Alexander Wallasch zu diesem Thema formuliert hat. Autsch! Teilniederlage für Drosten gegen Wiesendanger. Und da heißt es, Showdown einer Verleumdungsklage von Christian Drosten gegen Roland Wiesendanger, einem seiner stärksten Widersacher. Das Hamburger Landgericht hat jetzt in einer Reihe von Punkten gegen Drosten und für den Kritiker entschieden. Konkret ging es um ein auch aus juristischen Gründen zwischenzeitlich aus dem Netz genommenen Interview des Magazins Cicero mit Wiesendanger als Vertreter der sogenannten Laborthese, also der Behauptung, das Coronavirus sei künstlich in einem Labor erzeugt worden und dann entwichen. Und das hatte Herr Drosten zu einem bestimmten Zeitpunkt anders gesehen. Und was Wiesendanger jetzt in diesem Kontext über Drosten gesagt hat, das hält Herr Drosten für eher abschneidend. Aber, schreibt Wallasch weiter, wie fühlt sich das an, wenn die angeblich abgeschnittene Ehre anschließend vom Gericht nur in Teilstücken wieder zusammengeflickt wurde? Wie soll jetzt verschorfen, was nicht mehr zusammenwachsen kann? Wer mit dem Fall vertraut ist, dem war von Anfang an klar, ein Patt oder Teilzugeständnisse an Roland Wiesendanger wäre zwangsläufig eine Niederlage für Drosten. Und er führt es auch im Einzelnen aus. Drosten hatte 7 Aussagen angegriffen, die zentralen Aussagen aber standen im Antrag Nummer 1. Dort wurde 3 von 4 Aussagen nicht entsprochen. Unter anderem darf Wiesendanger weiter behaupten, es gab eine Desinformationskampagne von Seiten Drostens und wörtlich, es wurden von Drosten Unwahrheiten verbreitet. Und mit dem Beschluss von gestern vom 15.03., der uns vorliegt, weist das Amtsgericht Hamburg den Antrag von Professor Christian Drosten auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurück. Die Verfahrenskosten werden geteilt.
Ja, daran sieht man, dass es gar nicht um den Prozess geht, sondern es geht mehr um die mediale Auswirkung dieses Prozesses. Und es ist interessant, wenn der eine sagt Teilerfolg und der andere sagt Teilniederlage, damit haben beide natürlich recht. Aber wir sehen eben halt in den Mainstream-Medien natürlich eine ziemlich klare Tendenz.
Nein, ich möchte das sogar noch weiter ausführen, Andreas. Wenn der Antrag einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen wird, dann hat Herr Drosten einfach keinen Erfolg. Und dass er auch noch die Hälfte der Verfahrenskosten tragen muss, das zeigt, wo er steht.
Ja, da wäre ich jetzt aber auch gleich drauf gekommen. Also das ist schon mir ganz klar. Also was entscheidend ist, dass er Teil einer Desinformationskampagne war, das darf also weiter behauptet werden. Und dass er Unwahrheiten verbreitet hat, das heißt übrigens auf Deutsch, dass er gelogen hat, das darf auch weiter verbreitet werden. Also mit anderen Worten, um es mal als bürgerlich darzustellen, so in einfachen Worten, Herr Drosten, es wurde bestätigt, dass Herr Drosten gelogen hat im Rahmen einer Desinformationskampagne. Also ist er ein Lügner? Das wäre jetzt die einfache Geschichte. Das klingt jetzt sehr hart, aber das, was jetzt so umschrieben wird in den Medien, das ist natürlich etwas anderes als das, was wirklich dahinter steht. Man versucht es immer in der politischen Korrektheit immer so zart wie möglich auszudrücken, dass der Normalbürger gar nichts versteht davon. Also, Drosten hat gelogen und war Teil einer Desinformationskampagne. Das hat das Gericht jetzt bestätigt.
Genau. Und wie gesagt, die einstweilige Verfügung wurde abgeschmettert, was einfach heißt, er hat keinen Erfolg. Und es, bitte?
Ja, und die Welt nennt es jetzt Teilerfolg für Drosten.
Ja, und zwar, weil der NDR, der WDR und die Süddeutsche Zeitung das so verbreitet haben. Und ich möchte euch jetzt auch noch kurz vorlesen, was diese ganzen Medienstellen hier als Erfolg deuten wollen, was Herrn Drosten angeht, nämlich was er nicht mehr sagen, was Wiesendanger nicht mehr sagen darf. Wiesendanger hatte Drosten in dem Interview unter anderem vorgeworfen, die Öffentlichkeit über den Ursprung des Coronavirus getäuscht zu haben. Diese Behauptung darf Wiesendanger nach der Entscheidung des Landgerichts nun nicht mehr verbreiten. Ja, und für zulässig halten die Richter dagegen die Aussagen Wiesendangers, Drosten würde Unwahrheiten verbreiten und eine Desinformationskampagne fahren. Ich lese euch nochmal die Überschrift der Welt und ähnlich eben auch Süddeutsche und so weiter vor. Drosten erzielt Teilerfolg im Streit um Interviewaussagen. Und bei Wallasch heißt es, ouch. Teilniederlage für Drosten gegen Wiesendanger. Ich finde, es ist ein ganz treffliches Beispiel, Wir haben sowas früher in der Redaktionsstube genannt, dass man eine Meldung hinfrisieren soll.
Ja, also wenn wir uns jetzt darüber im Klaren sind, und deshalb ist es wichtig, dass wir das auch so ausführlich machen. Es geht hier nicht um irgendeinen Krauter, den man mal irgendwann ins Fernsehen reingeschleppt hat im dritten Programm, sondern es geht um den Vorzeigevirologen par excellence, der uns hier in Deutschland mit eigenem Podcast und der wurde durch jede Show gereicht und so weiter, der die gesamte deutsche Bevölkerung und auch die anderen deutschsprachigen angrenzenden Ländern maßgeblich beeinflusst hat. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Das heißt, hier ist jemand, der für die Corona-Maßnahmen, für die Pleitewellen, für die vielen Arbeitslosen, für die Konkurse, für die Insolvenzen maßgeblich mitverantwortlich ist. Und wenn dem jetzt nachgewiesen wird, beziehungsweise dass man weiter behaupten darf, er hat gelogen, also Unwahrheiten verbreitet, eben in politisch korrekt, und er war Teil einer Desinformationskampagne, also eingebunden in einer Struktur, die die Menschen belügen wollten. Desinformationskampagne bedeutet eine Manipulation der Menschen in eine falsche Richtung, die nämlich desinformieren soll. Das ist die Gegenteil von Information. Und da spielt er eine große Rolle. Und ich finde das ganz wichtig, dass das klar wird, dass er entlarvt wurde in diesem Bereich.
Danke, ja. Also ich kann euch auch empfehlen, geht mal ruhig öfter auf die Seite von Alexander Wallasch. Denn wie er sich so zu den Themen äußert, das ist wirklich sehr spannend. Er ist ja ein Urgestein auch von Tichy, hat viele Jahre auch bei Roland Tichy gearbeitet. Und er beleuchtet eben mit sauberer journalistischen Arbeit die Dinge tiefgehender und gründlicher als so mancher in der Redaktionsstube der Mainstream-Medien oder wie man auch sagen könnte, der Haltungsjournalisten. Wir kommen zur Ukraine-Russland-Kriegskrise, die ganze Welt mitreißt. Und seit Tagen kommen ja in Berlin sogenannte Flüchtlinge in den Aufnahmelagern an. Und jetzt schlagen die Mitarbeiter des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten Alarm. Und es sind gerade gestern vor die Kamera gegangen Bürgermeisterin Franziska Giffey und Sozialsenatorin Katja Kipping. Die haben, am Sonntag war es schon, den Flughafen Tempelhof besucht. Da soll nämlich jetzt ein Zentrum für die Flüchtlinge aus der Ukraine entstehen. Und alle Menschen, die in Berlin ankommen, sollen künftig dorthin geleitet werden, heißt es. Und die beiden Politikerinnen haben mehr Hilfe von der Bundesregierung gefordert, denn man sei darauf angewiesen, dass der Bund die Koordinierung übernehme, dass die Registrierung geklärt werde und weiteres Personal nach Berlin geschickt werde. Es heißt nämlich, dass allein am vergangenen Wochenende 3000 Flüchtlinge aus der Ukraine alleine in Berlin untergebracht werden mussten. Und es ist ein Bericht hier der Welt, da die schreiben, die Lage habe sich jetzt weiter zugespitzt und Mitarbeiter dieses Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten, kurz LAF, beklagen eine zu hohe Arbeitsbelastung. Die Dienstkräfte seien erschöpft. Intern sei die Reißleine gezogen werden. Und das heißt, was heißt die Reißleine ziehen? Man hat jetzt die Registrierung von Flüchtlingen vorübergehend ausgesetzt.
Man muss sich das mal vorstellen. Also es gab ja früher mal einen Bundesgrenzschutz. Heute nennt sich das Bundespolizei. Und egal wie es ist, wenn jemand eine Grenze überschreitet in ein anderes Land und Deutschland ist ein nationaler Staat und nicht einfach nur eine EU-Gruppierung. Und natürlich gilt auch eben halt, gelten bestimmte Abkommen der Nicht-Grenzüberwachung, aber eben nicht bei Menschen, die mit dem Thema Asyl oder auch mit Flüchtlingsfragen kommen. Bei Ukraine ist natürlich tatsächlich der Flüchtlingsstatus schon durchaus durchzusetzen, aber man muss jeden Einzelnen überprüfen, ob sich nicht andere damit untermischen, die einfach nur Migranten sind, nicht einmal Wirtschaftsflüchtlinge. Denn es gibt viele, die wollen ja in die deutschen Systeme einwandern, nicht um in der Wirtschaft zum Beispiel zu arbeiten, sondern um in der Wirtschaft dort zu existieren. existieren im Rahmen der Sozialsysteme. Man redet ja gern von Wirtschaftsflüchtlingen. Eigentlich sind es Sozialflüchtlinge, die in die Sozialsysteme einwandern. Aber die Wirtschaft muss es eben finanzieren. Und die bricht ja in sich zusammen. Und an der Stelle ist es wichtiger denn je, dass eine Kontrolle stattfindet. Wer kommt rein? Aber die Polizei ist offenbar dafür nicht geeignet, weil man ja die öffentlich-rechtlichen Exekutiven wie Soldaten und auch Polizei gerne eben halt auch schon mit dem Prädikat rechts in irgendeiner Form in Verbindung bringt. Und da man natürlich dort nicht so diese rot-grünen Ideologien des Einwanderungspaktes, des Migrationspaktes, der Vermischung als politische Doktrin, was etwas aus meiner Sicht mit Rassismus zu tun hat, die Reinhaltung eines Volkes ist genauso rassistisch wie die Motivation einer vorsätzlichen Vermischung. Das ist genauso rassistisch. Und wir haben ja wieder eine rassistische linksgrüne Regierung jetzt an der Macht.
Ja, und es ist Krach jetzt im Senat in Berlin deswegen. Und es heißt in einem internen Schreiben des Krisenstabes, die Folge sei eine Tragödie für die Schutzsuchenden und ein massiver Ansehensverlust Berlins in der Öffentlichkeit. Und aus dem Landesamt heißt es dann auf Nachfrage, dass die Erstversorgung der Menschen natürlich stets gewährleistet sei. Die Registrierung sei lediglich ein behördlicher Akt, den man auch später nachholen könne. Und man sei zudem dabei, neue Leute einzustellen, das Personal weiter aufzustocken. Und es heißt hier in dem Beitrag, theoretisch könnte auch die Berliner Polizei bei der Registrierung aushelfen. Aber laut einer Nachricht des Krisenstabes der Senatsinnenverwaltung habe das LAF stattdessen darum gebeten, die Polizeikräfte zu reduzieren. Das Landesamt liegt im Zuständigkeitsbereich der Berliner Sozialverwaltung, also einem Haus, das traditionell Polizeiarbeit eher kritisch beäugt. Und bei der Polizei in Berlin ist man nun wiederum intern irritiert, heißt es hier, dass das Landesamt lieber auf eine Registrierung verzichte, anstatt sich von der Polizei helfen zu lassen. Das sei schräg, sagte ein Beamter, dass man eher ehrenamtlichen Helfern vertraue als der Polizei.
Ja, also man braucht die Polizei natürlich jetzt auch viel dringender, damit beispielsweise die Menschen, die auf die Straße gehen und gegen die Impfschutzgesetze demonstrieren, dass die auch alle Masken aufhaben und dass die auch alle ordnungsgemäß genau ihre Demonstrationen abhalten. Das ist ja interessant. Wir haben zwar ein Demonstrationsrecht, aber das muss hier angemeldet werden und angemeldet werden bei denjenigen Behörden, die gegen die demonstriert wird. Das bedeutet also, da ist ja die Polizei dringend gefordert. Und warum sollte man die Polizei beispielsweise dafür nehmen, wenn die Ukrainer kommen würden, die übrigens mehrheitlich ungeimpft sind, die interessanterweise auf dem Berliner Bahnhof durch die Gegend laufen und dort sich stauen, regelrecht dicht an dicht stehen mit anderen Bürgern beispielsweise. Und da ist überhaupt keine Diskussion darüber, oh, die sind ja nicht geimpft, die müssten ja jetzt ganz Berlin und spätestens dann die ganze Bundesrepublik in den sicheren Tod schicken. Also da findet ja überhaupt nichts statt. Und das ist diese komplette Doppelmoral. Eigentlich wiederholen wir uns mittlerweile ja fast nur noch, weil es alles so irrsinnig ist und paradox.
Ja, es ist wirklich spannend. Es heißt hier übrigens auch, dass die EU-Innenminister aufgrund der großen Flüchtlingszahlen aus der Ukraine die sogenannte Massenmigrationsrichtlinie aktiviert hätten. Was heißt das? Dadurch gilt hierzulande, also auch in Deutschland, Paragraph 24 im Aufenthaltsgesetz. Die Einreisenden können demnach bis zu 3 Jahre bleiben. Sie müssen kein Asyl beantragen. Tja, und nicht nur Berlin hat Probleme bei der Registrierung der Flüchtlinge. Wie es heißt, auch die Bundespolizei gerät an ihre Leistungsgrenze. Derzeit werden Schutzsuchende aus der Ukraine an den Grenzabschnitten zu Polen, zu Österreich und zu Tschechien kontrolliert. Ja, und es gibt natürlich auch viele, die ohne Papiere ankommen und die will man registrieren, das versucht man. Aber man kann sich einfach vorstellen, dass dort ein wildes Durcheinander herrscht.
Ja, man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass dieser Migrationspakt, der ja mal gemacht wurde, nichts anderes ist als eine Kolonialisierung auf anderem Wege. Früher hat man andere Landgebiete erobert. Nehmen wir mal an, jetzt irgendwelche Länder, die Briten sind da ja Vorreiter drin gewesen. Aber auch die Deutschen haben Kolonialisierungsgebiete, indem man in die Länder reingeht. Heute trocknet man diese Länder aus. Das heißt, man holt die wichtigen Arbeitskräfte raus und nutzt sie für sein eigenes Land. Es wird sogar offen damit argumentiert, dass die vielen, auch Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, das sind ja offenbar alles CNC-Fräser und Ingenieure, dass die also dann kommen und letztendlich der deutschen Wirtschaft zugutekommen. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass sie damit natürlich den Afghanistan oder Syrien dann dort als Fachkräfte fehlen. Und das ist ja eine andere Form der Kolonialisierung, indem ich die Menschen ausbluten lasse. Und bei den Ukrainern kann man das dahin bringen, dass wir wissen, dass ukrainische Pflegekräfte für Alte und Kranke gern zu Billiglöhnen ausgenutzt werden, ausgebeutet werden. Und die passen natürlich jetzt sehr gut ins Konzept, weil zum Beispiel viele deutschsprachige oder einheimische Pflegepersonalangehörige sagen, ich will mich nicht gegen meinen Willen spritzen lassen. Und so kann man dann über diese Schiene auch einen sogenannten Austausch machen. Es ist so perfide, dass man es kaum in Worte fassen kann.
Andreas, wir bekommen viele Zuschriften. Menschen sagen, der Sahara-Staub ist in Deutschland angekommen. Jetzt kursieren Videos, die also diesen Sahara-Staub mit Schwefel- oder Stickstoffdioxid in Verbindung bringen wollen. Hier wird auch darauf hingewiesen, dass der Wetteradler, das ist ja auch ein Portal bei Telegram, die immer ganz gute Zusammenhänge uns bringen über vielleicht auch Geoengineering und wie Wetter gemacht wird. Und die distanzieren sich davon, denn es wurde wohl behauptet, dass der Wetteradler diese Ereignisse mit dem Sahara-Staub jetzt im März in Verbindung gebracht hätten mit Schwefel oder Stickstoffdioxid. Die sagen, davon distanzieren wir uns, das haben wir nie gesagt. Die Behauptung stimmt auch so nicht, also das wird nicht unterschrieben. Deswegen nur dieser kurze Hinweis, das ist sehr umstritten, dass das nun ausgerechnet noch mit diesen Komponenten in Verbindung gebracht werden soll. Es reicht ja schon, wenn man diesen roten Sand überall hat und man soll nicht zusätzliche Panikmache schüren, die eventuell überhaupt nicht richtig ist. Und du hattest dir das vorhin auch angeschaut, das Video, und hast auch gesagt, Andreas, es könnten ja auch andere Dinge dahinter stecken.
Ja gut, es ist das Problem ist, dass die wirkliche kritische Herangehensweise in der alternativen Szene manchmal vergleichbar ist mit der kritischen Herangehensweise des Mainstreams. Und das ist eigentlich schade, weil die alternativen freien Medien sich bisher immer ausgezeichnet hatten, dass sie vielleicht doch objektiver herangehen. Das können wir bei den Massenmedien mittlerweile ja zumindest per Ausrichtung pauschal mittlerweile ausschließen. Das ist also meine persönliche Erfahrung. Aber da wurde dann ein Video gezeigt, wo jemand dann mit einer Art Visitenkarte an einer Glasscheibe von einem Bus, einem Fahrzeug, was auch immer, quasi mehr oder weniger abgeschabt hat, den Belag, der da oben auf der Scheibe war, hat den auf ein Blatt Papier raufgetan, ein weißes Blatt, und hat unter dieses weiße Blatt diese Krümelchen so ein bisschen zusammengefegt und hat dann mit einem Magneten unter dem Blatt diese Krümelchen bewegen können und hat dann behauptet, das ist kein Staub, das sind ganz andere Dinge, die da eingebaut wurden. Und das reicht nun beim besten Willen nicht aus, um einen Beweis zu liefern, denn solche Dinge kann man auch faken. Das muss man ganz einfach wissen. Man braucht nur ein bisschen Eisenstaub an eine Scheibe machen, dann hat man denselben Effekt. Das heißt, das reicht nicht. Das soll nicht heißen, dass alles unwahr und alles falsch ist, aber ihr helft niemandem damit, wenn dann solche Dinge wirklich ohne genauere Erklärung, wie diese Beweise zusammenkommen, dass man dann ins Netz stellt und dann wird das einfach 1:1 übernommen und wild verbreitet. Das bringt niemandem was.
Wir haben tatsächlich genügend Panik im Moment und es gibt sogar viele Aussagen von einigen Politikern, die darüber sprechen, dass wir in einer historisch einmaligen Lage auf der ganzen Welt angekommen sind. Das heißt mit anderen Worten eigentlich, dass jetzt bestätigt wird, was wir so an sogenannten Informationen aus dem WEF schon lange bekommen, auch aus den Büchern von Klaus Schwab, aus der großen Transformationszeit, wo angekündigt wurde, Hungersnöte auf der ganzen Welt, Unruhen auf der ganzen Welt. Und es hat sich zu diesem Thema UN-Generalsekretär Antonio Guterres geäußert und hat gewarnt mit dramatischen Worten vor den weltweiten Folgen jetzt des Krieges in Osteuropa. Also vor ein paar Wochen hat er vor weltweiten Katastrophen gewarnt wegen der Mikrobe und jetzt wegen des Kriegs in Osteuropa. Und er hat ja auch gar nicht Unrecht. Er sagt, die Kornkammer des Planeten werde bombardiert. Es drohe wörtlich ein Wirbelsturm des Hungers. Und die internationale Gemeinschaft müsse handeln, um einen, auch wörtlich, Zusammenbruch des globalen Nahrungssystems zu verhindern. Der Krieg in der Ukraine sei auch ein Angriff auf die am meisten gefährdeten Menschen und Länder der Welt, sagte Guterres unter Verweis auf die Bedeutung der Ukraine als Nahrungsexporteur. Und damit steht für eine weltweite Hungersnot der Schuldige auch schon wieder fest.
Ja klar, das war nicht anders zu erwarten, dass wir eine Situation haben, wie dass Menschen, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, die Hungersnot, ach so, dass jetzt die Schwarzerde natürlich in der Ukraine besonders natürlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das sind ja die Kornkammern, die wir dort haben. Die Schwarzerde ist das fruchtbarste Land, was wir eigentlich haben. Und die sind natürlich durch den Krieg jetzt unterbrochen. Nun ist es aber so, dass nicht nur die Schwarzerde in der Ukraine die gesamte Welt ernährt, sondern einen wesentlichen Teil. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und trotz alledem ist es so, dass mehr als die Hälfte der Weizenlieferungen des Welternährungsprogramms angeblich aus der Ukraine kommen würde. Nun leben wir natürlich auch nicht nur von Weizen und auch nicht nur von Getreide, sondern von vielen Dingen. Ich will es nicht runtermachen, aber die Ursachen für die Lieferkettenzusammenbrüche, für die gesamte Ernährungssituation, die gehen ja schon ein bisschen weiter zurück und haben wir jetzt nicht angefangen mit der Ukraine.
Ja, und Guterres sagte auch weiter, dass die globalen Lebensmittelpreise jetzt nach UN-Berechnungen den höchsten Stand aller Zeiten erreicht hätten. Und die 45 am wenigsten entwickelten Länder der Welt würden mindestens ein Drittel ihres Weizens aus der Ukraine oder Russland importieren. Und er zählt einige dieser Länder aus. Dazu gehören, irgendwie sehe ich hier, fast alles die Länder, wo die niedrigste Impfquote auch herrscht. Aber das war jetzt nur gerade so ein Gedanke bei mir. Also dazu gehören unter anderem Burkina Faso, Ägypten, die Demokratische Republik Kongo, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen. Und in vielen davon leiden natürlich bereits schon eine ganze Menge Menschen unter Hunger.
Tja, also wenn man das versucht mal so zu durchdenken als Verschwörungstheorie, werden also die Länder jetzt bestraft und die Menschen, die sich eben nicht dieser Impfagenda unterworfen haben? Das wäre natürlich schon ein ganz heißes Thema.
Es gibt eine Meldung aus russischen Nachrichten, aus den erlaubten russischen Nachrichten von RIA Novosti, einer Agentur. Und da wird der russische Außenminister Lavrov zitiert. Und er nennt die derzeitige Weltlage epochal. Er sagt, es wird ein Kampf darüber geführt, wie die neue Weltordnung aussehen wird. Und wörtlich heißt es, es ist ein schicksalhafter Moment, ein epochaler Moment in der modernen Geschichte. Denn er spiegelt einen Kampf im weitesten Sinne des Wortes darüber wieder, wie die Weltordnung aussehen wird.
Ja, das ist ein hochinteressantes Thema, weil wir nicht wirklich wissen, worum geht es eigentlich tatsächlich. Und wenn wir sehen, dass wir versuchen natürlich immer, die Situation so einzuschätzen, wie sie eigentlich sein sollte, wie sie ist, dann werden wir feststellen, das wird alles sehr oberflächlich abgehandelt und auf der Basis der Boulevardmedien runter reduziert mit einfachen Überschriften. Und wenn man sich dann aber mal angesehen hat, wie Putin seine Rede gehalten hat, nachdem er in die Ukraine dort reingegangen ist, dann muss man ihn einmal ganz genau zuhören Und man braucht da gar nicht so zu interpretieren, was man bei Trump so gern getan hat. Also Putin hat ja am 21. Februar in seiner Ansprache die Sichtweise der jetzigen Situation, und zwar jetzt kommt es bis nach 1916 zurückverfolgt, bei USA sogar bis 1850. Und damit alleine hat er der kompletten deutschen Politszene, aber auch den linksgrünen Sozialisten weltweit den kalten Schauer über den Rücken gelegt. Das muss man einfach mal wissen. Denn wer sich zurückgeht in seiner Zeitargumentation in Richtung des Ersten Weltkriegs, der ist ja bekanntlich schon Aluhutträger. Das bedeutet also, dass man hier genau argumentieren muss, was ist Ursache, was ist Wirkung. Und Putin ist also eingegangen in seiner Rede, und zwar bis hin zur russischen Revolution sogar. Und hat dann irgendwann gesagt, Moment mal, diese russische Revolution, die müssen wir einfach nochmal genau argumentieren. Und hat dann auch verwiesen, das kann man hier machen, zum Beispiel mit Christoph Clark, der das berühmte Buch geschrieben hat, Die Schlafwandler, wo also genau die Situation um den Ersten Weltkrieg genau beschrieben wurde. Und Putin geht ja weiter rein bis zu dem Hitler-Stalin-Pakt oder den Ribbentrop-Molotow-Pakt, das ist beides dasselbe. Und da geht er sehr weit zurück. Und was hier wichtig ist, ist eines. Man will ihm gerne jetzt darstellen, als wäre er entweder ein Sozialist der Sowjetunion oder er wäre ein WEF-Vertreter. Und ich glaube, beides ist er nicht. Denn er ist viel zu kritisch gegenüber der Sowjetunion, weil wenn man sich die Sowjetunion mal geschichtlich genau analysiert. Ich habe das mal gemacht und ich bin zu anderen Schlüssen gekommen und bin zu den Schlüssen gekommen, dass die Sowjetunion eigentlich den Vereinigten Staaten von Amerika und der angelsächsischen Achse am meisten gedient hatte. Und wenn man sich dann mal beschäftigt mit der Zeit vor 1917, der russischen Revolution, der sogenannten Oktoberrevolution, die eigentlich schon im Februar stattgefunden hat und im Oktober 1917 die Bolschewiken quasi nur die Macht dann übernommen haben. Und wenn man dann sieht, wie Putin über diese Zusammenhänge spricht, dann kann man heraushören, dass er davon ausgeht, dass die Sowjetunion maßgeblich vom Westen mit installiert wurde, durch nämlich die Zerstörung des zaristischen Systems, um damit wiederum größere Zusammenhänge zu verhindern, nämlich dass die Freundschaft zwischen Deutschland und Russland, die ja im zaristischen System groß vorhanden war, dass die auf gar keinen Fall im Rahmen der industriellen Revolution zu groß wird, denn dann wäre eine neue Weltmacht gegen USA und Russland gekommen. Und jetzt wird es noch weiter. Also die Frage ist jetzt, wer steht eigentlich hinter Putin? Und da gibt es natürlich Verschwörungstheorien, zum Beispiel in Richtung Dmitri Medvedev, kann man einfach mal reingeben. Und die Aussagen stehen nach wie vor nicht im offiziellen Raum, aber Medvedev wird behauptet von einigen Verschwörungstheoretikern, könnte ein Nachkomme sein der letzten Zaren, also das heißt der Romanow-Familie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich diese Zusammenhänge mal wirklich zugrunde legt, nimmt man diese wenigen, aber recht deutlichen Bausteine an, dann würden uns diese genau in eine rein russisch-nationalistische Interessensituation bringen. Und Putin könnte dann versuchen, hierfür eine geografische Basis zu schaffen.
Du sagst jetzt gerade, du sprichst davon, dass Medvedev ein Nachfolger der russischen Zarenfamilie sein soll. Es gibt diese Annahme, die geistert durchs Netz. Es gibt übrigens auch wissenschaftliche Arbeiten, wo man das festgestellt haben will, aber hundertprozentig nachvollziehbar oder prüfbar ist es nicht.
Das stimmt, aber die Interessenlage Russlands lässt aus meiner Sicht auf Basis meiner derzeitigen Recherchen diese Theorie durchaus zu, als Theorie. Und übrigens im Lichte der Wahrheit betrachtet, würde die derzeitige Entwicklung auch zu diesem Bild passen. Ist eine Verschwörungstheorie? Möglich, natürlich, ganz klar. Aber mir geht es ganz einfach darum, hier die größeren Zusammenhänge mal versuchen zu erkennen, in welche Richtung es jetzt gehen könnte. Und wenn ich mir vorstelle, dass aus dieser Schiene, übrigens weltweit auch mitorganisiert, denn man weiß ja gar nicht so ganz genau, ob die Zarenfamilie damals 1916/17 tatsächlich komplett durchermordet wurde und ob es da noch Nachkommen gab. Es ist ein hochinteressantes Thema und ich würde es nicht komplett ausschließen.
Wir schieben diese sehr interessanten Ausführungen dennoch in den Bereich der Spekulation und der Annahmen und beobachten jetzt einfach mit diesen Informationen im Hinterkopf, die man vorsichtig bitte einordnen soll, das weitere Geschehen. Und hier gibt es eine ganz aktuelle Meldung aus Russland, die kommt von Lenta.ru, also auch ein russisches Nachrichtenportal. Da wird der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR zitiert, der Mann heißt Sergei Naryschkin, und der spricht davon, dass jetzt sich das Schicksal Russlands entscheide. Und es gehe jetzt um Russlands künftigen Platz in der Welt, dass der jetzt entschieden werde. Und er äußerte sich auf einer Tagung des Expertenrates für Geschichtsunterricht im Ministerium für Bildung und Wissenschaft. Das wiederum berichtet RIA Novosti. Und wörtlich betont er, unser Land erlebt jetzt einen wahrhaft historischen Moment. Naryschkin zufolge sei es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der wichtigste Faktor der Entwicklung Russlands und der Kern seiner tausendjährigen Geschichte die Souveränität war und bleibt. Das Recht, sein Schicksal unabhängig, frei und bewusst zu bestimmen. Sie ist eine Garantie für das Wohlergehen und die Würde der Russen, sagt Herr Naryschkin. In Fragen der Souveränität habe Moskau nie einen Rückzieher gemacht und werde dies auch nicht tun. Er wies darauf hin, dass die Dokumente im Rahmen einer vom russischen Präsidenten Putin am 24. Februar beschlossenen Sonderoperation in der Ukraine erlangt wurden.
Ja, und da muss ich dann doch noch mal auf Medvedev zurückkommen, weil ich habe das Gefühl, dass wenn einer so ganz besonders als Nebensache dargestellt wird, der mehr oder weniger immer nur Beiwerk war. Und so hat man ihn ja dargestellt. Er war ja mehr oder weniger so ein kleiner Schatten, den Putin dann vorgeschoben hat, um ihn dann zum Präsidenten zu machen. So ein bisschen der Trottel der Nation. So wurde er dargestellt. Und ich glaube, so trottelig ist der Mann vielleicht gar nicht. Wir dürfen das nicht außer Acht lassen. Und ich habe festgestellt, die Leute, die am höchsten propagiert werden, sind nicht unbedingt diejenigen, die an den Entscheidungshebeln sitzen, sondern die vor allem die Entscheidung präsentieren oder repräsentieren. Denn wenn einer beispielsweise auf dem G20-Gipfel ist und überall zu sehen ist und in Presseshows und in ständigen Informationssendungen irgendwelche Interviews gibt, dann muss man sich fragen, wann soll der denn eigentlich regieren? Regieren tun die Leute, die 24/7 Jobs haben, meistens Pickel im Gesicht, weil sie gar nicht mehr rauskommen an die frische Luft und ins Licht, und die dann aber letztendlich hinten die Entscheidungen fällen und auch entsprechend ordnen. Und ich habe das zum Beispiel mal gesehen, als ich mich mit dem britischen Königshaus beschäftigt hatte, mit jetzt ganz normal dem kürzlich verstorbenen Prinz Philipp, der ja der Gatte war von der Königin von England. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass der Prinz Philipp ja mehr oder weniger auch so ein Beiwerk der Königin war. Wenn man sich dann aber mit den Entscheidungen des Königs auseinandersetzt, stellt man fest, dass er in den Entscheidungsprozessen weit mehr, vielleicht sogar hauptsächlich inkludiert war, gegenüber der Königin manchmal. Also man muss da manchmal hinter die Kulissen gucken und tiefer einsteigen. Wir sind jetzt wirklich in einer Verschwörungsebene, vermeintlich. Aber wenn man mal hinterguckt, stellt man fest, die Wahrheit, die verbindet sich oft wie eine Zwiebel. Man muss so wirklich so die Scheibe für Scheibe draußen runternehmen oder Hülle für Hülle runter, und dann kommt man immer mehr an den Kern.
Ja, nochmal, ich finde das sehr, sehr spannend, und wir können einfach uns in Ruhe zurücklehnen und weiter die Lage beobachten. Wir wollen jetzt einen kurzen Blick wenden auf die derzeitige Weltlage, eingeleitet vor über 2 Jahren. Wir haben hier berichtet über die Ever Given, ein Schiff, das festgehangen hat im Suezkanal und viele andere Schiffe, Hunderte, blockiert hat über Wochen und fast, ich glaube, sogar Monate. Damit ging es los, dass gewisse Lieferungen nicht mehr dort ankamen und zum ersten Mal berichtet wurde über Lieferengpässe. Und so hat sich das immer weiter gesteigert. Also viele von euch kennen ja diese Entwicklungen Und wir haben gewarnt und vor chinesischen großen Welthäfen haben sich die Schiffe gestaut wegen Corona. Und vor den USA, vor den größten Häfen, haben sich viele Schiffe gestaut wegen Corona. Irgendwelche Hafenarbeiter hatten plötzlich die Mikrobe und da musste dicht gemacht werden. Ja, und jetzt ist es offenbar tatsächlich so und wir können es wieder in Verbindung bringen, auch wenn die Mainstream-Medien und die Berliner Politiker und andere auch behaupten, es seien die Verschwörungs- und Corona-Leugner, die jetzt übergehen sozusagen und in demselben Tenor für Putin und gegen den Westen sich aussprechen würden. Ich möchte das nochmal betonen. Diesen nahtlosen Übergang stellt nicht irgendein kritischer Denker her, sondern die Faktenlage. Denn heute eine große Meldung, Schlagzeile in, auf welchem Portal? Krone.at, also eine Mainstream-Zeitung in Österreich, die Krone. Und da heißt es: China. Vor den Häfen stauen sich Containerschiffe. Und es ist jetzt wieder so, dass die wichtigsten Häfen in China zwar geöffnet sind, auch manche Ladungen löschen, sagen die Schiffseigner. Aber die Schlangen werden jetzt immer länger. Nach Angaben des Finanzdatenanbieters Refinitiv warten derzeit allein vor Shenzhen 34 Schiffe auf ihren Liegeplatz. Zum Vergleich, vor einem Jahr, als wir da schon gewarnt hatten, waren es durchschnittlich nur 7. Und in der ostchinesischen Hafenstadt Qingdao warten rund 30 Frachter auf das Anlegen. Und das heißt, das ist übrigens auch wieder wegen der Mikrobe, nicht wegen des Krieges, aber auf den Krieg kommen wir gleich. Und das hat natürlich wieder zur Folge höhere Transportkosten und die Beladungen in den Häfen gehen eben massiv zurück und die Krise, heißt es hier auch, der Lieferketten wird verlängert. Es bedeutet, dass es schwierig werden wird, Fracht zu und von den Häfen zu transportieren, bestätigt Lars Jensen, Chef von Vespucci Maritime, das ist eine Beratungsfirma für Containerschifffahrt. Und er sagt, das wird sich natürlich wiederum störend auf die Lieferkette auswirken und damit die ohnehin vorhandene Krise der Lieferketten noch verlängern. Andreas, China macht ja auch Millionenstädte derzeit komplett dicht, weil sie eine Null-Covid-Masche fahren oder Strategie. Und in den Kontext gesetzt jetzt mit dem Ukraine-Krieg macht das aber plötzlich ein anderes Bild.
Ja, die Frage ist immer, wen nutzt es? Wir wissen, dass die westliche Welt Sanktionen fährt, Teile der westlichen Welt, gegen Russland. Wir wissen auch, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in den anderen Ländern sich nicht gegen Russland stellt, weil die großen Länder wie China und Indien zum Beispiel ganz klar den Handel aufrechterhalten. Und wenn wir jetzt sehen, was China macht, dann kann man das fast als versteckte Sanktion gegen den Westen bezeichnen. Das heißt, sie sagen ganz einfach, wir lassen die Schiffe nicht auslaufen, weil wir haben da 2 Corona-Fälle. Da hat einer in Peking gehustet und wir machen sämtliche Häfen dicht. Und das bedeutet, dass die westliche Welt weder mit Zubehörteilen noch mit sonstigen Teilen beliefert wird und auch nichts mehr abliefern können. Das bedeutet ein gigantischer wirtschaftlicher Schaden für die westliche Welt, die ausschließlich mit der Schifffahrt im Prinzip bedient wird. Während der Handel zwischen China und Russland, weil das angrenzende Länder sind, natürlich auf dem Landwege zum größten Teil läuft. Das bedeutet, hier handelt es sich um einen aktiven Austausch nach wie vor zwischen China und Russland und eine Sanktion gegen die westliche Welt, indem man die Häfen einfach dicht macht. Mit anderen Worten, man hilft hier Russland. Und man hat gleichzeitig noch einen weiteren Effekt. Man vergrößert damit in China die Marktanteile des Weltmarktes. Wenn China jetzt beispielsweise reduziert ihre physische Ökonomie und die physische Ökonomie, das heißt die Produktionen, die finden in China statt, während im Westen nur noch entmontiert wird und der Rest ist Finanzwelt, da ist also gar nichts mehr, also eine reine Spekulationsorgie, die stattfindet. Und jetzt würde China sagen, wir reduzieren jetzt beispielsweise den Weltmarkt, dann werden die Chinesen eventuell damit, ich sage mal, 20% verlieren, ihres Wirtschaftswachstums. Aber im Westen verliert man 50% oder 60% oder 80% sogar. Das bedeutet, der gesamte Weltkuchen des Weltmarktes wird kleiner. Die gesamte Angebot-Nachfragestruktur auf der gesamten Welt wird kleiner. Aber bei den anderen weitaus mehr kleiner als in China. Und die Differenz ist das, wodurch sich der Anteil am Kuchen des Weltmarktes, das heißt die Marktanteile, in China erhöhen am Weltmarkt. Es ist ein hochinteressanter, eigentlich bilderbuchmäßiger Wirtschaftskrieg, der hier gerade geführt wird, mit ganz vielen Hintergründen. Ich hoffe, das war so halbwegs verständlich.
War es, danke. Und wir zählen mal so auf, was jetzt zu den Verwerfungen dazugehört. Also beispielsweise eine Meldung, die heute veröffentlicht wurde von Agrar heute, kann ich euch auch nur empfehlen, dieses Portal. Wir verlinken immer wieder Artikel von dort, weil die aktuelle Lage für die Versorgung von Lebensmitteln und Agrarfrüchten hier dargestellt wird. Europa fehlt der Mais aus der Ukraine. Die Futterkrise eskaliert damit. Ja, und wenn wir also jetzt schon über fleischverarbeitende Betriebe sprechen, die am Limit sind wegen der Kosten, dann geht es hier weiter. Wenn Vieh auf der Weide oder im Stall steht, das nicht gefüttert werden kann, weil kein Futter da ist, naht damit die allernächste Krise. Und der Großteil der Maisimporte kommt aus der Ukraine. Und die Europäer sind nach China und Mexiko der größte Maisimporteur der Welt. Und die aktuellen Preise befinden sich mit zuletzt knapp 350 Euro je Tonne für die alte Ernte auf historisch hohem Niveau. Auch China bezieht einen großen Teil seiner Maisimporte aus der Ukraine, im letzten Jahr etwa 8,5 Millionen Tonnen. Und nun zeichnen sich in den großen Importländern erhebliche Versorgungsprobleme mit dem weltweit wichtigsten Futtergetreide ab. Besonders betroffen sind derzeit auch Spanien, als mit Abstand übrigens größter europäischer Importeur, die Niederlande, Italien, Portugal und Irland.
Tja, und wozu das führt, ist es relativ klar. Das ist hier die Lebensmittelknappheit, die man dann hochinterpretieren kann, bis zu einer Ernährungskrise insgesamt. Und das muss jetzt erkannt werden. Aber ich vermute, dass irgendwann der Punkt kommt, bevor es nämlich in eine Hungersnot gehen würde, dass die Menschen dann schreien werden, wir brauchen etwas zu essen und zwar egal von wem. Und dann kommt die Frage, wer soll uns beliefern? Und wenn dann Ukraine und Russland bereit sind, die Versorgung der Menschen wieder aufzunehmen, ist das relativ schnell weg, das Problem. Unterm Strich gesehen braucht Russland gar nicht in Europa einmarschieren. Die zerstören sich in Europa von ganz alleine mit ihren Maßnahmen, die sie machen. Die Absurdität, indem sie zum Beispiel von irgendwelchen sogenannten russischen Oligarchen die Yachten wegnehmen. Das heißt, sie nehmen von Privatmenschen einfach irgendein Eigentum weg. Einfach so. Nur weil er eine Staatsangehörigkeit hat. Ob er Oligarch ist oder nicht, da werden nur im Prinzip Emotionen, Hass und Gier und Missgunst, ja, wirklich Dunkelheit wird mehr oder weniger nach außen propagiert. Und wenn dann die Russen natürlich sagen, okay, damit haben wir natürlich dasselbe Recht. Ihr beginnt jetzt und wir reagieren. Und dann wissen sie gar nicht, wie sich diese Reaktion dann auswirkt dann auf den ursprünglichen Täter. Es ist wirklich unfassbar, auf welchem Level das abläuft.
Ja, wir sehen ja auch an den Entscheidungen der Berliner Ampelkoalition, dass nicht das Wohl der Bürger an erster Stelle steht, sondern zum Teil, man muss es leider so sagen, ideologische Vorstellungen über die Energieversorgung und die ja, wie du sagst, auch umstritten ist oder auf umstrittenen Daten beruht. Und das wird nicht überprüft, sondern es wird einfach weiter durchgezogen, gleichgültig, wie es den Menschen im Land gibt. Also der Begriff Verantwortung, der kommt mir immer wieder mit einem großen Fragezeichen vor das geistige Auge. Ja, wir haben viele Meldungen eingestellt. Die Metro rationiert jetzt die Lebensmittel und zwar für Öl und für Konserven und so weiter. Und das Land steht für 51%, was Sonnenblumenöl angeht, der auf dem Weltmarkt zur Verfügung stehenden Menge und gehört für Deutschland zu den wichtigsten Importländern, also die Ukraine natürlich.
Also die Rationierung ist ein anderes Wort für Lebensmittelzuteilungen. Und Lebensmittelzuteilungen sind ganz klare Vokabeln aus schwersten Kriegszeiten. Also man muss hier schon mal darauf achten, auch in welche Terminologie das langsam sich entwickelt.
Ja, und wir haben ja wahrscheinlich auch nicht umsonst an entsprechenden Stellen die Bundeswehr schon, die gerade wenn es um diese Sunrise-Operation geht, ja in den Startlöchern steht. Ja, Fisch wird auch knapp und Krabben aus Norddeutschland. Die Krabbenfischer an der Nordseeküste und übrigens auch an der Ostseeküste, die Fischer stehen ohnehin schon unter Druck und jetzt bleiben wegen der hohen Dieselpreise die meisten Kutter an Land. Und die fahren nicht mehr raus. Es wird demnächst dann eben auch nur noch eine sehr eingeschränkte Menge an Krabben geben, an anderen Fischsorten, bis vielleicht zu überhaupt nicht mehr erhältlich. Das Krabbenfischen ist für die Betriebe nicht mehr wirtschaftlich. Das meldet die linke Taz-Zeitung. Während in normalen Jahren Kosten für Kraftstoff einen Anteil von bis zu 20% des Umsatzes eines Betriebes ausmachten, seien es nun 50-60%. Und auch bei den Krabbenfischern der zweiten großen Erzeugergemeinschaft, Küstenfischer der Nordsee, ruht der Betrieb weitgehend. Die Situation, so sagt der Geschäftsführer Günther Klever, ist katastrophal. An der schleswig-holsteinischen Küste stehen demnach drei Betriebe bereits vor der Pleite. Bei einem Betrieb in Büsum sei immerhin ein Investor in Aussicht, sodass die Insolvenz vermieden werden könnte.
Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, betriebswirtschaftlich. Wenn ich also beispielsweise Kosten habe von 20% für Kraftstoff und setze sie auf 50% hoch aufgrund der Preisexplosion, das heißt 30% des gesamten Umsatzes, welches dort läuft, sind jetzt die Kraftstoffkosten. Wenn man sich mal überlegt, wie hoch sind eigentlich die Margen? Ich kenne jetzt die Margen nicht, die man bei Krabben hat, aber ich vermute mal, wenn sie jetzt aufhören, dann liegen die Margen unter 30%, unter 30%. Und wer zahlt das Ganze jetzt eigentlich? Das ist die Frage. Das heißt, die Menschen werden eben halt in ihrer Ernährung immer weiter eingeschränkt. Die Krabbenfischer fallen aus, zahlen übrigens auch keine Steuern mehr. Diese Steuern braucht man jetzt aber, um die neuen Finanzierungen zu machen, weil ja die neuen Nachtragshaushalte finanziert werden müssen. Die Nachtragshaushalte müssen finanziert werden mit immer weniger Steuerzahler durch immer mehr Firmenpleiten und immer mehr Arbeitslose. Wie soll das eigentlich gehen?
Das Gleiche. Problem stellt sich in der Fleischindustrie. Ich hatte es kurz angesprochen. Hier gibt es eine Meldung der deutschen Wirtschaftsnachrichten und auch von Welt Online. Gehen wir mal in die Meldung rein. Da heißt es: leere Regale und Preisexplosion. Deutschland steuert in den Fleischengpass. Die Industrie, die fleischverarbeitende Industrie, schlägt Alarm. Und es heißt hier also, die Logistik und Energie und all das für das Schlachtvieh zerstören sämtliche Kalkulationen. Andere Lebensmittelverbände sprechen sogar schon von der größten Rohstoffkrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das wird jetzt sehr zeitnah der Verbraucher spüren, denn Fleisch und Wurst werden deutlich teurer in Deutschland. Große Produzenten wie Tönnies, Westfleisch oder The Family Butchers verlangen von ihren Kunden eine sofortige Anpassung der Preise nach oben. Und die für ihre aggressive Preispolitik bekannten Supermärkte und Discounter in Deutschland ziehen offenbar bereitwillig mit.
Ja, was sollen sie machen? Wenn die Preise jetzt steigen, dann werden die Menschen sagen, jetzt greifen sie richtig ab bei uns. Das ist natürlich nicht so. Denn das ist so, die Preise verdoppeln, verdreifachen sich. Aber die Produzenten machen damit weniger Marge als vorher. Und da erkennt man eben halt die Wirkung einer völlig verfehlten Politik aus Berlin oder aus den gesamten europäischen Mitgliedstaaten der NATO beispielsweise, die sich ja der NATO-Doktrin, die ja von USA geführt wird, aus dem Pentagon, mehr oder weniger willfährig anschließen. Und das sind dann die Auswirkungen.
Ja, und es steckt schon wieder ein riesiges Containerschiff fest, diesmal vor der Ostküste der USA, der US-Küste, so. Und zwar wieder aus der Reederei Ever Given. 300 Meter lang ist das Containerschiff. Es war in zu flachem Gewässer unterwegs. Und wie es heißt hier, Vesselfinder, die haben das gemeldet, ist das riesige Containerschiff auf dem Weg von Baltimore nach Norfolk im Bundesstaat Virginia gestrandet. Und in der Chesapeake Bay sei es stecken geblieben. Und ja, das heißt jetzt, da hängt jetzt auch wieder Frachtladung fest. Warte mal, das steht ja vielleicht auch. Nee, was sie an Bord haben, das steht hier nicht. Also auf jeden Fall wird das natürlich auch wieder für erhebliche Lieferengpässe sorgen. Und nächstes Thema, das ist dann ein, ich gehe mal ein bisschen schneller da durch, weil es ist so unendlich viel und alles können wir eh nicht behandeln. Eine Meldung vom Handelsblatt. Der RWE-Chef warnt jetzt vor einem Energieembargo gegen Russland. Markus Kreber heißt der Mann und der sieht bei einem derzeit ja auch diskutierten Importstopp schwerwiegende Folgen für Verbraucher und Industrie. Und eigentlich wollte er starke Zahlen seines RWE-Energiekonzerns für das abgelaufene Jahr präsentieren, aber es fühle sich seltsam an, sagt er, in diesen Zeiten eine Pressekonferenz abzuhalten, während ein grausamer Krieg mitten in Europa herrscht. Er hat dann den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt, hat sich aber im selben Atemzug gegen ein Embargo auf Gas und Öl aus Russland ausgesprochen. Er verstehe zwar die Forderung danach, Sanktionen müssten jedoch so gewählt werden, dass man sie auch durchhalten kann. Er sagt, ein sofortiger Stopp hätte ungeahnte Folgen für die Wärmeversorgung der Haushalte.
Ja, das ist das Dilemma. Das ist keine Krise, in der man drinsteckt, sondern ein Dilemma. Wenn man nämlich irgendwelche Stellschrauben einfach zu wüst in eine Richtung dreht, in einem ganz fragilen Getriebesystem. Denn damit läuft das gesamte Getriebe irgendwann unrund und das gerät aus dem Ruder. Das Interessante ist, diese Pressemeldungen sind in Russland natürlich auch bekannt. Jeder sieht es jetzt, in welche Schwierigkeit die reingeraten und glaubt, die Leute in Russland wussten es im Vorfelde. Denn bevor sie einen solchen Angriff starten, kann man ziemlich sicher sein, dass sie genau wissen, mit welchen Eventualitäten sie zu tun haben. Und hier der Westen in einem blinden Aktionismus. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben natürlich auch ein wirkliches Personal, was man hinterfragen muss, ob die überhaupt in der Lage sind, die politischen Entscheidungen zu treffen. Wenn ich mir das in Berlin angucke, was dort abläuft, es tut mir leid, aber was soll ich dazu sagen? Und wenn ich dann sehe, dass das durchgezogen wird, was man mehr oder weniger in Washington diktiert, dann muss man sich immer fragen, welche Intention hat denn eigentlich Washington? Wollen die wirklich, dass ihre Mitglieder der NATO, dass es denen gut geht, dass die sicher sind und so weiter? Oder wollen sie im Rahmen ihrer eigenen Krise ihr eigenes Land retten? Also versuchen sie doch eher, und dafür sind ja US-amerikanische Strukturen bekannt, dass sie ihre Freunde auch mal ins Messer laufen lassen. Ich meine, die Geschichte ist voll davon. Das ist gar kein US-Bashing, sondern das sind die Erfahrungen.
Andreas, das, was du gerade beschrieben hast, das zeigt sich jetzt hier in einer Meldung auch wieder von einem russischen Nachrichtenportal von Gazeta aus Russland. Und wir haben, ich glaube, am Montag darüber gesprochen, dass ja doch mit China und Indien und Brasilien und so weiter eine ganze Reihe von Ländern auf dieser Welt hinter Russland stehen. Und das scheint den USA nicht zu gefallen. Und du hattest das irgendwie ausgerechnet, dass es über die Hälfte der gesamten Welt ist. Und jetzt meldet der Kreml, dass die USA versuchen, eine Reihe von Ländern zu zwingen, die Kontakte mit Russland wegen der Ukraine zu beenden. Das hat der Pressesprecher von Wladimir Putin geäußert, Dmitri Peskow, und erklärt, dass die USA wegen der Lage um die Ukraine einen noch nie dagewesenen Druck auf andere Länder ausübten. Ihm zufolge beugen sich die meisten Staaten dem Druck Washingtons, aber es gibt auch Länder, die sich nicht beugen. Und er sagt, diese Länder nehmen ihre souveräne und ausgewogene Position ein und erklären offen, dass sie jeglichen Druck auf sich für inakzeptabel halten. Und zuvor hatte Lavrov, der russische Außenminister, erklärt, die Vereinigten Staaten versuchten, China, Indien, Ägypten, die Türkei und andere Staaten auf eine Zusammenarbeit mit Moskau unter Druck zu setzen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte einen Tag zuvor erklärt, China solle sich der internationalen Gemeinschaft anschließen und Russland für die Entfachung der Ukraine verurteilen. Und die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagt, China werde mit Konsequenzen rechnen müssen, wenn es gegen die antirussischen Sanktionen verstoße.
Ja, da sieht man das unterschiedliche Geschick, mit dem die verschiedenen Weltmächte hier operieren. USA fordern jetzt die Länder auf, geht gegen die Ukraine-Politik Russlands vor. Und die wollen das auch bei dem Namen genannt haben. Denn dass sie wissen, die USA, dass in dem Moment, wenn viele Länder das tun, nämlich sich gegen Russland zu stellen, dass damit auch ihre Wirtschaft dabei runtergeht. Und die Wirtschaft, die dort runtergeht, würde jetzt eben halt auch den Kuchen verkleinern, den Weltwirtschaftskuchen, wodurch der US-Anteil größer wird. Anteilig an dem kleiner werdenden Kuchen, weil USA nicht so betroffen ist, die US-Wirtschaft, von diesen Sanktionen. Und das macht China natürlich viel geschickter. Die sagen ganz einfach, oh, wir haben da gerade 2 Corona-Fälle und aus diesem Grunde können wir da nicht weiter liefern. Das heißt, das ist die Sanktion durch die Hintertür und man merkt hier eben halt das kriegerische Geschick, welches die Chinesen machen, während die Amerikaner ganz plump auf Patriotismus machen. Also es ist schon interessant zu sehen, auf welchen unterschiedlichen intellektuellen Level sich der Westen und der Osten bewegt.
Die Bild-Zeitung veröffentlicht einen Beitrag und beruft sich damit auf die Financial Times. Und da heißt es, dass die USA jetzt warnen, dass China zur Militärhilfe für Russland bereit sei. Also ist schon ein Rad weitergedreht. Es heißt hier, die USA seien hoch alarmiert. Das kommunistische Regime soll seine Bereitschaft signalisiert haben, Russland militärische Hilfe beim Angriff auf die Ukraine zukommen zu lassen. Aus den Nachrichten geht nicht hervor, ob China nur signalisiert hat, Russland in Zukunft zu helfen oder ob das Land bereits damit begonnen habe. Ebenfalls unklar sei, ab welchem Punkt des Kriegs Peking offen für solche Hilfe wäre. Ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums wird zitiert mit den Worten, man beobachte die Situation sehr, sehr genau. Sollte sich China dazu entschließen, Russland in diesem Krieg materiell zu unterstützen, wird dies wahrscheinlich Konsequenzen für China haben. Und später berichtete CNN dann unter Berufung auf 2 Quellen, was diese Militärhilfe unter anderem beinhalten könnte. Nahrungsmittel für die russische Armee, heißt es. Demnach habe Russland fertig verpackte, haltbare Lebensmittel bei den Chinesen angefragt, sprich Tütensuppen und ähnliche Gerichte. Und diese Anfrage zeige, wie schlecht es um die Logistik der Russen in der Ukraine bestellt ist. Ob China das zusagen werde, ist laut CNN unklar. Bei einem 7-stündigen Treffen in Rom habe der Top-Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, seinen chinesischen Amtskollegen vor potenziellen Folgen und Implikationen gewarnt.
Ja, also es ist interessant, dass in der Überschrift steht, dass man China warnt vor militärischer Hilfe von Russland. Und anschließend steht im Artikel drin, jedwede materielle Hilfe Russlands. Und da geht es dann um Tütensuppen. Wofür man die einsetzt, ist ja völlig egal. Also das finde ich schon witzig an der ganzen Geschichte. Wenn das also die militärische Hilfe ist, dass sie eine Ochsenschwanzsuppe geschickt bekommen aus China, dann weiß ich nicht, wie weit man da noch gehen will.
Da bekommt man keine Ochsenschwanzsuppe, sondern eine Bihunsuppe.
Oder so, auch eine Bihunsuppe oder von mir aus auch eine Fledermaussuppe. Das soll mir jetzt völlig egal sein. Entscheidend ist auf jeden Fall, wenn mit den Maßstäben hier aus amerikanischer Sicht gemessen wird, dann frage ich mich, was ist denn beispielsweise, wenn USA Ukraine 350 Millionen Kredit leiht, damit sie sich Waffen kaufen können bei US-amerikanischen Unternehmen, Rüstungskonzernen, die von mir aus auch ausgelagert sind. Das gilt dann nicht als militärische Hilfe, aber die Tütensuppe, die macht es jetzt aus und das ist der Unterschied. Es ist ja eigentlich wirklich lachhaft, wenn es nicht so ernst wäre.
Naja, ich komme noch mal hier auf die militärische Hilfe. Am Sonntag hatte die Financial Times berichtet, dass Russland China um Unterstützung gebeten habe, mit Waffen und wirtschaftlich, um die Auswirkungen der Sanktionen zu begrenzen. Und die chinesische Botschaft in den USA hat daraufhin erklärt, sie habe keine Kenntnis von einem russischen Ersuchen oder einer chinesischen Antwort an Moskau, das zu unterstützen. Und auch Russland hat am Montag bestritten, ein Ersuchen an China gerichtet zu haben. Das heißt mit anderen Worten in der Überschrift, das ist eine reine Spekulation.
Das ist für mich eine Fake News. Also wenn jemand überhaupt Waffen liefert von Russland und China zwischen diesen beiden, dann würde Russland nach China die Waffen liefern. Also Russland ist bis an die Zähne hoch bewaffnet. Die brauchen keine Hilfe an der Stelle von China, sondern eher andersrum wird ein Schuh raus, weil die hochentwickelte Rüstung Technik in Russland weitaus höher ist als die in China und auch als in USA. Das ist ja deren Hauptproblem. Ich halte das Ganze mehr oder weniger für ein Nebenbeigeplänkel zur Ablenkung.
Ja, und in den russischen Medien wird jetzt wiederum gemeldet, dass Großbritannien überzeugt sei, dass China Russland und Wirtschaftshilfe schicken wird. Das geht aus dem Guardian hervor. Und da heißt es, China beschließt, die US-Hegemonie gemeinsam mit Russland zu bekämpfen. Andreas, es scheint ja doch eine große Sorge davor zu herrschen.
Ja, natürlich. Und es wird ja nur so nacheinander das rausgelassen, was jetzt eh schon die Spatzen von den Dächern pfeifen. Diese Wirtschaftshilfe, die China jetzt Russland zukommen lässt, ist nichts anderes als der normale russisch-chinesische Handel. Und wenn die Nachfrage steigt, dann steigt auch der russisch-chinesische Handel. So einfach ist das Ganze. Und wenn natürlich China ganz klar weiß, dass die Hegemonialmacht der USA und Europas sich mehr oder weniger in der Kernschmelze befinden, so schwach werden sie den Gegner nie wieder vorfinden wie jetzt. Gucken wir uns in Europa, gucken wir uns alleine die deutsche Regierung an. So was Schwaches haben wir in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Ich kenne auch in der Geschichte historisch wenige Vergleiche, wo man mit solchen Menschen, wo also, ich sag mal, der russische Präsident beispielsweise, Putin spricht ja Deutsch. Der spricht, glaube ich, besser Deutsch als die deutsche Außenministerin. Und das macht einen natürlich schon nachdenklich an der Stelle hier. Und aus diesem Grunde kommt noch ein dritter Spieler rein. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Iran. Der Iran, der momentan noch gar nicht in der Diskussion ist, der wird jetzt auch bald auftauchen.
Der ist schon aufgetaucht. Kann ich auch gleich reingehen in die Meldung? Das ist eine russische Meldung. Und da heißt es, Moskau und Teheran haben eine gemeinsame Position zum Schaden von Sanktionen, die einseitig verhängt werden, sagte Außenminister Lavrov nach Gesprächen mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdollahanian oder so ähnlich. Nun arbeiten Russland und der Iran weiter am Entwurf eines neuen zwischenstaatlichen Abkommens. Beide Seiten bekundeten ihr Interesse, das Dokument so bald wie möglich zu unterzeichnen. Dazu hat sich die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, geäußert und sagte, die USA und ihre Verbündeten hätten die russische Wirtschaft mit Hilfe von Wirtschaftssanktionen vollständig zerstört. Letzte Woche haben die US-Behörden die Lieferung von Dollarnoten nach Russland verboten. Das US-Büro für Industrie und Sicherheit veröffentlichte ebenfalls eine Liste von Waren, deren Ausfuhr nach Russland verboten ist. Dazu gehört Alkohol, Tabak, Kosmetika, Parfum und so weiter. Aber sie sind, glaube ich, auf diese Kooperation zwischen Russland und Iran nicht näher eingegangen.
Ja, also im Lichte der Wahrheit betrachtet nennt man das jetzt Wechselwirkung. Sowohl der Iran als auch Russland haben die Erfahrung gemacht, dass Sanktionen nicht den Konzernen, nicht den Oligarchen, die ja Jelzin hinterlassen hat, das möchte ich auch nochmal sagen, das wird immer so dargestellt, als ob Putin einer derjenigen wäre, der ein solches Oligarchensystem dort in Russland installiert hat. Nein, Putin hat es übernommen und muss mit diesen Vorgaben dann leben. Das ist das Hauptproblem. Und man merkt, dass die Sanktionen sich immer gegen die Menschen richten, die Westsanktionen. Das heißt also, die Menschen haben nichts mehr zu essen, die Menschen haben dann eben halt Mängel und keine Medikamente und so weiter. Und davon kann natürlich auch der Iran ein Lied von singen, denn von dem Iran sind, glaube ich, seit 8000 Jahren ist dort kein Krieg mehr ausgegangen. Früher hieß es ja Persien und davor hieß es ja auch schon mal Iran. Also das muss man auch eben halt wissen. Und wenn sich dann solche, ich sage mal, selbst Opfergruppen mehr oder weniger sich zusammentun oder zumindest benennen sie sich dann natürlich auch so, natürlich auch propagandistisch entsprechend begleitet, dann ist es logisch, dass diese Verbindungen aufbauen. Und das ist das, was ich immer wieder gerne sage. Iran, Russland und China, dieses Triumvirat ist eine der ganz großen Gefahren. Aber das Interessante dabei ist für mich immer, wo bleibt Europa? Das ist ja unser Schwerpunkt. Und Europa ist der Bereich, der eigentlich überhaupt von niemandem diskutiert wird. Das bedeutet, da werden mehr oder weniger Mitläufer abgerichtet, die dann mit ihrer komischen Klimapolitik und all dieser Dinge, du sprachst da gerade von ermittelten Daten, das sind ermittelte Modelle. Das ist der Unterschied nochmal, also nicht wissenschaftlich. Und so wird dann mehr oder weniger ein großer Player, den es in der Vergangenheit gab, Europa, nebenbei abgewickelt. Und so kann man dann irgendwann zum Schluss kommen, sind das alles Ablenkungsmanöver, um genau das zu erreichen.
Ja, und der russische Außenminister Lavrov, der hat sich geäußert zu diesen US-Sanktionen, die angeblich die Wirtschaft Russlands zerstört hätten, wie man das jetzt im Weißen Haus in Washington behauptet. Und er sagt, Lavrov sagt, die US-Sanktionen richten sich gegen einfache Bürger. Und der Präsidentensprecher Peskov, der hat diesen Behauptungen widersprochen, die westlichen Sanktionen hätten die russische Wirtschaft ruiniert. Dem Kreml-Sprecher zufolge gibt es zwar Schwierigkeiten, aber wörtlich, jede Wolke hat ihren Silberstreif. Am Vortag hatte das Weiße Haus eben erklärt, hätten sie komplett zerstört, und er sagte ganz wörtlich, das kann man so nicht sagen. Peskov behauptet, dass die russischen Behörden versuchen, die Schwierigkeiten sogar zu ihrem Vorteil zu nutzen. Wörtlich sagt er, die russische Wirtschaft befindet sich in Schwierigkeiten. Aber alle Schwierigkeiten, die wir durchmachen, sind gleichzeitig Chancen für Entwicklung, für Erneuerung, für mehr Unabhängigkeit, für den Aufbau neuer Industrien und so weiter. Wir haben ein gutes Sprichwort, jede Wolke hat einen Silberstreif. Wir versuchen, die Schwierigkeiten zu unserem Vorteil zu nutzen.
Ja, und er bringt es auf den Punkt. Wenn wir uns mal die Ökonomie versuchen zu analysieren in Russland, in China und USA beispielsweise, dann stellen wir fest, es gibt in Russland viele Rohstoffe und es gibt eine Schwerindustrie, die relativ gesund läuft. Und es gibt dort eine Landwirtschaft, die in der Lage ist, die Menschen zu ernähren. Das Einzige, was jetzt unter Probleme gerät, ist das Geld. Aber das Geld an sich ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Und da hat er recht, man wird jetzt gefordert, wirtschaftlich sich auf eine neue physische Ökonomie zu konzentrieren, die der Bedürfnisbefriedigung der Menschen dient. Und somit ist die Wirtschaft real physisch absolut intakt zu halten, selbst ohne Geld. Zumindest theoretisch. Denn wir glauben, dass wir von dem Geld unmittelbar abhängig sind. Aber diese Drogenabhängigkeit, die kann man eben halt jetzt auf diese Weise runterbringen. Man kann jetzt hier auf eine Art Methadon-Programm in einer anderen virtuellen Währung ohne weiteres umschwenken und kann die physische Ökonomie, sprich die eigentliche Wirtschaft, denn die Wirtschaft soll ja den Menschen dienen und nicht den Menschen der Wirtschaft. Und das haben wir in China ähnlich. Wenn wir uns USA angucken, wo es gar keine richtige physische Ökonomie nur gibt, sondern nur geringe Möglichkeiten außer IT und vor allem eben halt die großen Finanzspekulationsbecken, also Kapitalsammelbecken und die Börsenorgien, wo jetzt spekuliert wird und so weiter. Das heißt, die sind gar nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren, die Bedürfnisbefriedigung selbst regional in ihrem Ort vorzunehmen durch eigene Produktion, sondern sind auf das Geld direkt angewiesen und müssen dann ihre entsprechenden sachlichen Gewerke kaufen im Ausland. Wenn das Geldsystem kaputt wäre, zerstört wäre, Staatsbankrott, dann würde in USA oder auch in Europa relativ schnell eine direkte Hungersnot eintreten, während in Russland und in China die Geräte und die ganzen Maschinen weiterhin noch existieren. Die sind ja nicht zerbombt, sondern sie können weiterhin produzieren. Sie müssen dann einfach nur andere Rahmenbedingungen neben dem Geldsystem, vielleicht durch ein neues Geldsystem oder was auch immer, dann installieren. Und ich bin sicher, da ist man vorbereitet.
Könnte zum Beispiel hier diese Meldung weiter Aufschluss geben. Saudi-Arabien erwägt die Abwicklung von Ölexporten in chinesischen Renminbi. Und das hat der saudi-arabische Ölkonzern Aramco verlauten lassen und gesagt, einen Teil seiner Rohölverkäufe nach China in dieser chinesischen Landeswährung abzuwickeln und nicht mehr wie bisher ausschließlich Dollar, US-Dollar zu akzeptieren.
Richtig. Das heißt, dieser Yuan, das ist ja Renminbi, das ist ja eigentlich die Währung, die ja in Yuan ausgewiesen wird. Die ist dann natürlich logischerweise ein Papier, eine Banknote, und diese Banknote notiert damit die Wirtschaftskraft Chinas im Hintergrund, die dahinter steht. Und diese Wirtschaftskraft Chinas basiert übrigens auch auf gigantische Forderungen gegenüber USA, weil China auch der größte Gläubiger der USA ist und USA bei China extrem verschuldet sind. Und das ist der entscheidende Punkt dabei. Und aus diesem Grunde sind die relativ schnell in der Lage, umzuschwenken. Und ich wundere mich ehrlich gesagt, es sei denn, da kommt noch etwas, was ich nicht berücksichtige. Das kann ja durchaus sein. Ich wundere mich, wie der Westen mit solchen Argumenten hier versucht, eine Politik zu betreiben, obwohl sie wissen, dass sie damit gegen eine Wand rennen müssen. Entweder sie erkennen es nicht oder es gibt noch einen anderen Plan. Einer der Pläne wird sein, Europa zumindest als Konkurrent erst einmal runterzufahren.
Ja, hier heißt es, es ist übrigens eine Meldung der deutschen Wirtschaftsnachrichten, dass China mehr als ein Viertel des von Saudi-Arabien exportierten Rohöls kauft. Und eine teilweise Umstellung würde den Yuan weiter aufwerten, weil die Saudis die signifikanten Yuan-Erträge wiederum in Wertpapiere und Anlagen investieren müssten und dadurch die Herausbildung einer entsprechenden Infrastruktur beschleunigt
wird. Ja, das wird natürlich auch dann den Finanzplatz China extrem nochmal stabilisieren. Denn eins ist definitiv, spätestens seit man jetzt gesagt hat, im Rahmen dieser Ukraine-Krise, so aus einem blinden Aktionismus, wir frieren das russische Anlagekapital von russischen Oligarchen in westlichen Kapitalsammelbecken ein. Das bedeutet, da geht es um Größenordnung von 600 Milliarden in großen Fonds beispielsweise. Und die 600 Milliarden werden eingefroren. Was heißt das? Mit denen passiert nichts mehr. Die fehlen jetzt in den USA und können nicht mehr kursieren, die können nicht mehr investiert werden, die können nicht mehr entsprechend auch sich wechseln durch die Geldumlaufgeschwindigkeit in irgendeiner Form. Die werden aus den USA rausgenommen. Das ist das eine. Also ein schwerer wirtschaftlicher Schaden für die USA selbst. Und auf der anderen Seite übrigens auch, dass die russischen Verschuldungen gegenüber USA nicht gezahlt werden können durch die Einschränkung des SWIFT-Systems. Auch das sind wieder große Einschränkungen bei den Einnahmen. Zum Beispiel sind die russischen Staatsschulden jetzt gerade wieder dabei, dass die Zinsen gezahlt werden müssen. Ich frage mich, wie das gehen soll. Gigantische Forderungsausfälle jetzt auch von der westlichen Seite heraus gesehen. Also das sind ganz wichtige Punkte, auch die man berücksichtigen muss. Irgendwas wollte ich noch gerade sagen, das habe ich jetzt...
Ich kenne dich, das kommt noch mal irgendwann. Ich möchte noch kurz auf eine Meldung kommen, Andreas. Die kommt von Tichys Einblick, soll auch die letzte heute sein. Und die trägt die Überschrift, Russlands Rohstoffreichtum könnte nun nach Indien fließen. Und hier ist also die Rede von der UN-Abstimmung, wo sich also ein Teil der Welt gegen Russland gewendet hat. Und aber eben ein anderer Teil, wir sprachen drüber, der mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ausmacht, Indien und China und so weiter, Brasilien sich da raushält. Und es heißt bei Tichy hier, diese Abstimmung war insbesondere für Washington ein Schlag in die Magengrube, denn man hatte darauf gehofft, Neu-Delhi und Moskau einander zu entfremden. Man rief gezielt dazu auf, dass sich Indien von Russland distanzieren sollte, wie eben jetzt auch gerade geschildert China, und damit von einem der wichtigsten Waffenhändler des Subkontinents. Noch im Jahr 2018 hatte Indien einen Handel von über 5,5 Milliarden Dollar geschlossen, um 5 Einheiten des Boden-Luft-Raketensystems S-500 Triumph zu erwerben. Und mit den eingesetzten Sanktionen, insbesondere dem Ausschluss aus SWIFT, drohen Russland in Zukunft Barrieren für solche Deals. Es wird für jedes Land der Welt sehr schwierig sein, große Waffensysteme von Russland zu kaufen, wegen der umfassenden Sanktionen, sagte Donald Liu, der ist Assistant Secretary of State und so weiter im US-Außenministerium. Aber trotz dieses deutlichen Fingerzeigs konnte man sich in Neu-Delhi nicht dazu durchringen, Russland öffentlich zu verurteilen. Und es blieb eben bei der allgemeinen Verurteilung der Gewalt. Und diese Haltung weicht nicht sonderlich von der Pekings ab. Aber im Gegensatz zu China gilt Indien eigentlich als traditioneller Verbündeter der USA. Und dieses Manöver zeigt, dass in Indien auch offenbar eine eigene Strategie im Vordergrund steht. Das Milliardenland betreibt seit Jahren Großmachtsambitionen, insbesondere seitdem die hindu-nationalistische Regierung an der Macht ist. Und das Ziel dieser indischen Strategie offenbare sich jetzt, eine Woche später nach dieser Abstimmung oder zwei Wochen später, obwohl Indien selbst als einer der weltweit größten Förderer von Kohle gilt, verlangt die wachsende Wirtschaft eine immer größere Zufuhr und neben China gilt Indien als einer der Hauptauslöser der Energiekrise seit September. Ja, und der Kohlehunger ist groß, dass das Land auf den Import angewiesen ist und darunter gehört auch Russland.
Also wir sehen, dass der Welthandel mit dem größten Teil der Menschheit weiter ganz normal funktioniert und zwar aus einem bestimmten Grunde. Man kann sich aufeinander verlassen. Und das ist das, was ich gerade sagen wollte. Durch diesen wilden Aktionismus mit der Ukraine hat der Westen sich mehr oder weniger geoutet als unkalkulierbar. Durch solche Aktionen, dass man zum Beispiel Guthaben von Bürgern einfriert, dass man enteignet, dass man zum Beispiel irgendeine Yacht wegnimmt und setzt sie dann irgendeiner Schleuserbande beispielsweise in Afrika zu. All diese Dinge sprechen für eine hohe Unsicherheit aller internationalen Investoren und Investoren brauchen Planungssicherheit. Wenn sie damit rechnen müssen, dass ihre Kapitalien in einem bestimmten Land jederzeit konfisziert werden können, dann werden sie dort nicht mehr investieren. Und damit hat sich USA ins eigene Fleisch geschnitten. Das ist das, was ich nämlich sagen wollte, weil ganz viele Gelder vermutlich jetzt rausgehen, sogar aus USA, aus dem Westen und sich dem Osten zuordnen, vielleicht sogar über Iran, vielleicht sogar über Saudi-Arabien. Und wenn dort beispielsweise die Araber nämlich für den Yuan oder den Renminbi dann die Rohstoffe verkaufen und die Gelder beispielsweise, die sie dann einnehmen, wieder in den chinesischen Markt investieren, dann ist das das Geld, was vorher in den USA gelaufen ist. Und das muss man wissen, dass dadurch die Geldmenge im Fernen Osten erhöht wird und aus USA wirklich abgezogen wird. Und das ist nämlich das, wenn die Menschen keine Planungssicherheit mehr haben. Genauso wenig wie in der deutschen Politik ein Mittelständler oder ein kleiner Betrieb noch Planungssicherheit hat unter dieser wirklich mangelhaften Wirtschaftspolitik, ich möchte es Gurkentruppe nennen, was wir gerade haben im Wirtschaftsministerium in Deutschland und die Garanten unserer Wirtschaftsordnung eben dann irgendwann sagen, ich muss die Segel streichen und mich umorientieren.
Ich möchte noch mal erinnern an die Aussagen von Herrn Lavrov und auch von dem Geheimdienstchef Naryschkin aus Russland, was wir heute zitiert haben, die davon gesprochen haben, dass es ein historisch wichtiger Wendepunkt oder der Wendepunkt überhaupt sei, damit Russland seine Machtstellung im Gefüge dieser Welt untermauert und manifestiert. Und ja, wenn ich das jetzt höre, was der Westen immer weiter noch an Sanktionen gegen Russland herausgibt und weiter warnt. Aber das, was wir heute besprochen haben, Andreas, Iran macht sein eigenes Ding mit Russland, China offenbar auch. Und wir sprechen jetzt hier über Indien. Indien denkt überhaupt nicht daran, sich an irgendwelchen Sanktionen zu beteiligen, sondern im Gegenteil, hier heißt es noch, ich muss das noch mit einbringen, damit wir das sauber abschließen können, auch wenn es ein bisschen länger geht heute. Am 10. März hat die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet, dass die russischen Kohleeinfuhren im März die höchsten in 2 Jahren sein könnten für Indien. Russland gilt als 6. indischer Kohlelieferant und könnte bessere Konditionen anbieten, wenn die Lieferungen nicht mehr nach Europa gehen sollten. Es gibt eine Reihe von Spekulationen, dass Russland und Indien über ein Rubel-Rupien-Abkommen den SWIFT-Boykott umgehen könnten. Überlegungen zur Umgehung des SWIFT-Systems reifen in Indien schon länger, heißt es. Dabei spielte in erster Linie die Befürchtung vor Versorgungsengpässen beim russischen Dünger eine zentrale Rolle. Beamte sagten, der Plan sei, russische Banken und Unternehmen dazu zu bringen, Konten bei einigen staatlichen Banken in Indien für die Handelsabwicklung zu eröffnen. Also alles andere als ein Boykott. Und eine anonyme Bankquelle wird hier zitiert, die gegenüber Reuters versichert habe, man werde die Transaktion nicht in Dollar abwickeln, sondern habe die Einrichtung eines Rupienkontos vorgeschlagen. Und die SWIFT-Sanktion des Westens könnte also dazu führen, dass der Dollar an seiner Stellung als allgegenwärtige Leitwährung weiter an Bedeutung verliert. Aber nicht nur im Bereich des Kohlehandels tut sich das in den russisch-indischen Beziehungen. Es geht dann noch um das Öl- und das Gasgeschäft, das Russland derzeit beschäftigt ist, mit Indien auszuweiten. Das heißt, ja, Andreas, es steht offen, wie lukrativ die Geschäfte wirklich sind für die russische Seite. Aber alles in allem gesehen sieht die Lage für den Westen immer düsterer aus.
Ja, wir sehen offenen Auges, wie dort im Osten ein Krisenmanagement aufgebaut wird. Das sehen wir offenen Auges, während wir im Gegenzug angeordnet durch Boulevardmedien auf den Straßen mit blau-gelben Fahnen herumhüpfen und warten auf die Hungerkatastrophe. Ich frage mich, wie absurd will man das nochmal beschreiben, auch später in den Geschichtsbüchern? Es ist wirklich schwer.
Und mit diesen Worten von Andreas Popp, der völlig ratlos vor der Weltpolitik steht oder sitzt im Moment, wollen wir diesen Podcast schließen. Sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hatte, aber wir wollten es doch hier in einem Guss machen, diese weltpolitische Lage, die eventuell für Machtverschiebungen zwischen Ost und West sorgen könnten. In diesem Sinne, bleibt gerade, bereitet euch bitte weiter vor. Das ist ungefähr das Wichtigste, was wir alle jetzt tun können. Und wir hören uns zum Abendgebet. Danke, Andreas, für deine fachkundigen Aussagen.
Ich gebe mir Mühe. Alles Liebe. Und jetzt brauchen wir auch den Kaffee wirklich.